Hallo und herzlich willkommen zu Go Global Bremen Business Talks, der Podcast über die Unternehmen, den Handel, die Technologien und die Menschen, die Bremen und Bremerhaven mit dem Rest der Welt verbinden. Der Go Global Bremen Business Talks Podcast ist ein Gemeinschaftsprojekt der Wirtschaftsförderung Bremen, der Handelskammer Bremen-Bremerhaven und der Bremer Senatorin für Wirtschaft, Häfen und Transformation. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und heute schauen wir uns eine oft übersehene, aber enorm wichtige Technologie an, für die Bremen seit Jahrzehnten eine weltweite Technologiehochburg ist. Und zwar die Massenspektrometrie. Ein komplexes technologisches Verfahren, das zur Analyse von Substanzen eingesetzt wird. Und dieses Verfahren spielt eine immer größer werdende Rolle in der Medikamentenentwicklung, der Klimaforschung oder auch bei Dopingkontrollen. Ich habe mit Rainer Bröhring von Thermo Fischer und Markus Dreißigacker von Bruker, also Experten von zwei Hauptakteuren, die hier in Bremen ansässig sind, über diese spannende Technologie gesprochen und ich bin einfach nur fasziniert. Und ich hoffe, ihr auch gleich. Los geht's. Hallo Rainer, hallo Markus, herzlich willkommen zum Go Global Bremen Business Talks Podcast. Schön, dass ihr dabei seid.
Hallo,
guten Morgen.
Guten Morgen, ihr beiden. Schön, dass wir uns zusammenfinden hier in Bremen. Ich möchte heute mit euch sprechen über das Thema Technologiestandort Bremen anhand eines ganz konkreten Themas, in dem ihr ganz, ganz tief drin seid, nämlich das Thema Massenspektrometrie. So, wenn die meisten Hörer jetzt erstmal denken, weiß ich eigentlich, was Massenspektrometrie ist? Ich wusste es ehrlich gesagt nicht, ich hätte es nicht gut beschreiben können, ich hätte mir einen abgestammelt. Rainer, erklär du uns mal ganz kurz so, explain to me like I'm five, so für einen Fünfjährigen, diese einfache Laienerklärung, wo geht es eigentlich bei diesem Thema, dass wir es einordnen können?
Ja, genau, also die Massenspektrometrie und die Massenspektrometer muss man sich eigentlich nur als Waage vorstellen, als Instrument, um entsprechende Substanzen in ihrer Zusammensetzung zu ermitteln, das heißt eben quantitativ über eine Waage, aber auch was drin ist und qualitativ die Dinge dann erfassen und messen kann.
Okay, du hast es sehr, sehr einfach beschrieben, aber das ist ein riesengroßer technologischer Aufwand, der betrieben werden muss, wenn man eine unbekannte Substanz beispielsweise analysieren muss, in Bestandteile, Herkunft und so weiter und so fort. Also es ist ein komplexer, technologisch anspruchsvoller Prozess, richtig?
Genau, denn die Präzision ist halt sehr hoch, nicht? Also so, dass man dort in der Lage ist, eben auch sehr kleine Bestandteile in einer Flüssigkeit, in einer Substanz, ob es fest oder gasförmig ist, dann zu erfassen, welche Bestandteile da drin sind und wie viele, eben bis auf Molekül-, Atom- und Ionenebene, also sehr genau das auch bestimmen kann.
Ja.
Ein Kollege von mir nimmt immer so ein bisschen das Beispiel, um das zu veranschaulichen. Also wir sind in der Lage, mit einem Massenspektrometer auch einen Zuckerwürfel aufgelöst im Bodensee zu detektieren, sodass dann in dieser Menge an Wasser dieser Anteil an Zucker enthalten ist.
Markus, dir noch was anzufügen?
Ja, ich bin ja auch nicht aus der Branche, kam ja so quer rein, war eher so im Supermarktregal tätig, Kellogg's und Jacobs und so weiter und musste es auch erst lernen, was das eigentlich ist. Und mir hat es dann einer erklärt und gesagt, we make the invisible visible. Mhm. Und dann fing die Faszination an. Also dieses Beispiel Zuckerwürfel hat mir auch einer erklärt, wie genau es wird und wie wir eigentlich arbeiten an einem Thema, wo heute nur Fake News überall diskutiert werden. Es geht um letztlich Wahrheiten, es geht um präzise Messungen und das ist ein faszinierendes Thema. Und wenn man Mass-Spec oder Massenspektrometrie hört, dann ist es super trocken.
Ja.
Aber was dahinter steckt, ist unfassbar faszinierend.
Ja, jetzt seid ihr beide Repräsentanten von unterschiedlichen Firmen. Ihr seid sozusagen Konkurrenten. Aber ihr seid beide hier am Standort Bremen, schon viele, viele Jahre aktiv. Da können wir dann drüber sprechen, die Historie sozusagen, wie dieses Feld hier eigentlich sesshaft geworden ist und wie sich dieses Ökosystem hier entwickelt hat. Aber vielleicht ganz kurz zum Hintergrund, zum Background, Rainer. Du bei Thermo Fischer, was macht das Unternehmen und was machst du konkret dort?
Genau, also ich bin bei Thermo Fischer und wir stellen hier in Bremen Massenspektrometer her. Das ist eines der Center of Excellence, wie wir im Neudeutsch sagen, für die Massenspektrometrie im Konzern Thermo Fischer. Und meine Aufgabe dort ist es eben als Geschäftsführer dann den operativen Bereich zu verantworten. Das ist eben die Produktion, die gesamte Supply Chain, die Lieferkette, aber auch Qualität und die gesamte Logistik dann abzubilden.
Mhm. Und Thermo Fischer, US-amerikanisches Unternehmen, riesengroß, großer Laden?
Genau, recht großes Unternehmen, amerikanischer Konzern mit über 40 Milliarden US-Dollar Umsatz, 125.000 Beschäftigte weltweit. Und neben der Massenspektrometrie, die wir dann in Bremen machen, eigentlich alles, was man in Laboren an Equipment und Ausrüstung benötigt. Thermo Fischer war gerade auch in der Corona-Zeit sehr aktiv in dem PCR-Test analysieren, aber auch dann dort, um das Vakzin, den Impfstoff abzufüllen und zu lagern und die Lieferketten dort sicherzustellen. Also sehr breites Spektrum auch im Bereich der Forschung und Entwicklung.
Markus, du bist bei Bruker, auch sesshaft hier in Bremen, auch US-amerikanisches Unternehmen, Marktbegleiter sozusagen von Thermo Fischer, aber nicht in derselben Größenordnung, oder wie würdest du euch beschreiben?
Ja, ich denke, Thermo ist ein bisschen der große Bruder. Man kennt sich auch schon seit vielen Jahren in der Geschäftsleitung hier in Bremen. Einer meiner Kollegen kam von Thermo. Aber Bruker hat doch auf einer anderen Skalierung sicherlich, aber doch so einen gewissen Bereich gefunden, auch wo wir extrem stark sind. Also Bruker ist nicht ein Unternehmen und ist auch sehr stark bremisch geprägt, sehr stark deutsch geprägt. Mhm. Aber wir machen Dinge wie Massenspektrometrie, aber auch andere Anwendungen, Spektroskopie. Bruker ist tätig im Bereich Halbleiter, Unterstützung dieser Produktion, deswegen auch durch das Thema AI positiv beeinflusst. Aber auch Themen, die hier in Bremen gar keine Rollen spielen, wie zum Beispiel Fusionsenergie. Also das ist ein großes Thema unter Gauss Fusion in einer anderen Division. Also Hightech par excellence auf einer anderen Skalierung, aber spannend und interessantes Unternehmen, vor allem wenn man aus komplett anderen Branchen kommt. Für mich jetzt die letzten Jahre unfassbar viel zu lernen in diesem Unternehmen.
Ja, das Thema Massenspektrometrie hat ja eine sehr, sehr lange Historie. Hier in Bremen habe ich gesehen, ich habe gelesen, dass irgendwie vor 60 Jahren das erste Mal hier Pi mal Daumen der erste Massenspektrometer hergestellt wurde. Wie ist eigentlich damals die Branche hier in Bremen gelandet? Wie und warum?
Ja, tatsächlich ist es sogar noch ein bisschen älter. Also vor mittlerweile 76 Jahren, wir haben im vergangenen Jahr unser 75-jähriges Jubiläum gefeiert und der Massenspektrometrie in Bremen. Es ist tatsächlich entstanden mit der doch sehr kreativen Tätigkeit eines klugen Kopfes bei den Atlaswerken hier in Bremen. Der Ludolf Jenkel hat sich dann die Freiheiten bei Atlas Elektronik geschaffen, dort an dem Thema Massenspektrometrie zu arbeiten und einen Massenspektrometer zu entwickeln und damit im Grunde genommen für Bremen, für Deutschland und weltweit wirklich ein Fundament gelegt für die Massenspektrometrie und die Entwicklung der Massenspektrometrie. Und ja, daraus sind wir, Thermo Fischer, heute dann auch entstanden in der Abfolge über mehrere Unternehmen, die es da gegeben hat. Dann war es MAT Finnegan und Thermo Electron, bevor es dann letztendlich 2006 Thermo Fischer Scientific wurde. Und insofern ist es aber dann nicht nur dabei geblieben, sondern es haben wir in Bremen ja mittlerweile auch eine gesamte Lieferkette. Nicht nur die Hersteller mit Bruker und Thermo Fischer, sondern auch eine sehr breite Zulieferindustrie, die das Thema Massenspektrometrie hier in Bremen noch stärkt und entsprechend uns positioniert.
Aber erfunden wurde die Technologie nicht hier in Bremen?
Also es gab parallele Projekte auch in den USA und in England, aber auf dem Niveau und mit der Qualität ist das tatsächlich dann hier in Bremen entstanden.
Ja, was hat das damals ermöglicht? Was war das denn damals vor 76 Jahren für ein Ökosystem oder beziehungsweise für ein fruchtbarer Boden, dass sowas entstehen kann? War das einfach nur ein brillanter Kopf oder wie kam sowas damals zustande?
Natürlich ist das die Voraussetzung, brillante Köpfe zu haben, aber der Atlas-Konzern hat dann aber auch investiert und hat dann dem Ludolf Jenkel die Infrastruktur, die Investitionen zur Verfügung gestellt, seine Ideen dann umzusetzen und zu entwickeln und dann auch in die Anwendung des Konzerns zu bringen. Und das war eine sehr weise Entscheidung zu der Zeit, sich auf so ein Start-up, wie man heute sagen würde, dann einzulassen und das dann auch zur Marktreife zu bringen.
Ja, was konnten die Geräte damals? Also wie fing es an? Was ist man als erstes angegangen und wie hat sich das im Laufe der Zeit entwickelt? Was kann man heutzutage machen? Vielleicht mal angefangen damals so die ersten Schritte.
Genau, also das waren damals auch dann Geräte, die dann in der inorganischen Anwendung, heißt also im Bereich von Metallen und entsprechenden inorganischen Substanzen, die analysiert werden sollten und mussten und auch dort qualitativ und quantitativ erfasst wurden und damit dann eben in einem sehr hohen Detaillierungsgrad, aber was man heute sicherlich nicht mehr in der Auflösung dann als hoch bezeichnen würde, aber das war das Ziel, dort eben entsprechende Substanzen auszuwerten und zu analysieren und die Geräte boten diese Möglichkeiten über das hinaus, was man zu der Zeit als bekannt ansehen konnte.
Ja, Markus, wie ist Brugger dazu gestoßen? Dann irgendwann wahrscheinlich dazu gekommen war, nicht Unternehmen der ersten Stunde, aber dann irgendwann sich auch hier angesiedelt, aus einem bestimmten Grund wahrscheinlich. Wie war so ein bisschen die Historie? Wie kam das zustande?
Ja, wir hatten schon lange deutsche Wurzeln. Brugger wurde in Süddeutschland gegründet, aber hat dann auch immer viel zugekauft an Unternehmen. Ist bis heute noch so. Und aus einem dieser Investments in dieses Ökosystem, wie du sagst, Rainer, entstand dann auch letztlich die Beteiligung in der Massenspektrometrie und das Investment in Brugger Daltonics irgendwann. Das war das erste Unternehmen, was dann auch in Nasdaq gelistet wurde. Also das ist so die Kultur auch, die ich erlebe und auch beobachten kann bei Thermo, ist wissenschaftsgetriebene Wirtschaft, innovationsgetrieben, was Rainer gesagt hat, zu erlauben, dass man forscht und investiert, auch ohne dass man direkt sieht, das wird ein solcher Markt, den wir heute haben. Das ist ja, wir sind ja in einer goldenen Zeit der Massenspektrometrie, was investiert wird durch Dinge wie Proteomics, Postgenomics, also die Anwendung, die wir heute haben. Das war damals sicherlich so nicht absehbar. Und wie gesagt, das ist heute auch noch die Kultur, stark zu investieren ins Ökosystem. Brugger macht heute in etwa alle 2 Monaten eine Akquise in Startups, in Biotech, in kleine Unternehmen, aber auch größere Sachen, Diagnostik. Genau, und so sind wir nach wie vor committed, auch in Bremen zu investieren. Jetzt, dieses Jahr, weißt du ja, das Werk eröffnet, das neue in der Borgwardstraße. Mhm. Ein super modernes Massenspektrometriewerk. Und das ist die Geschichte in Bremen, ist letztlich ein Stück weit dann auch ein Zufall, ja? Trotz der starken deutschen Wurzeln. Aber man versetzt eben dann eine Company in diesem Hochtechnologiebereich auch nicht so von heute auf morgen. Das ist auch eine lange Tradition in Bremen. Wie gesagt, wir sind da committed, weiter hier zu investieren, was man an der Borgwardstraße sieht. Auch weil Hochtechnologie ist natürlich stark an der Expertise abhängig der Mitarbeiter.
Ja, können wir gleich darauf zu sprechen. Ja, aber ja, nochmal, um Gefühl dafür zu bekommen, wie groß ist der Markt weltweit für diese Technologie? Pi mal Daumen.
Oh, das ist interessant. Als ich bei Kellogg's arbeitete, da konnte ich auf Knopfdruck wissen, wie groß ist der Markt, wie stark wächst der, was sind die Marktanteile bei der Edeka, Tesco oder Amazon. Das ist tatsächlich in dieser Branche ein bisschen schwieriger, auch weil der Markt sich entwickelt, diversifiziert, also zum Beispiel dieser Proteomics-Markt, also die Analyse von Proteinen im Bereich Pharma, Biomarker, Krebsforschung, der diversifiziert sich nahezu monatlich in andere Richtungen. Aber wir können ja ein bisschen Größenordnung mitgeben. Also Brugger macht weltweit jetzt einen Tacken mehr als 3 Milliarden. Wir machen im Bereich der Brugger Daltonics im Jahr roundabout 800 Millionen. Aber sind noch ein sehr kleiner Player im Vergleich
zu Thermo. Im Gegensatz zu euch,
Rainer. Ich denke, zehnfach in etwa.
Ja, nee, nicht ganz. Nicht? Also ja. Zwischen 6-7 Milliarden im Massenspektrometrie-Bereich, wenn wir dann noch die HPLCs dann entsprechend dazu nehmen und das Equipment, was drumherum erforderlich ist, um das Massenspektrometer zu betreiben, ist dann die Größenordnung. Aber es ist tatsächlich ein sehr dynamisches Umfeld, weil immer wieder neue Anwendungsbereiche hinzukommen, neue Märkte, die eben nicht so etabliert sind. Wir sprechen da über eben Forschungseinrichtungen und Qualitätskontrollen im Bereich der Batterietechnologien oder im Bereich der Semiconductor, auch schon angesprochen wurde. Also da gibt es zunehmend neue Märkte im Bereich Klimaforschung und Sustainability-Aspekten. Insofern ist das spannend für uns alle, eben diese neuen Möglichkeiten, den Einsatz der Massenspektrometrie dann auch zu nutzen und mit Wissenschaftlern und Forschern dann eben auch die Möglichkeiten gemeinsam zu entwickeln und damit den Einsatz der Geräte.
Mhm. Ja, vielleicht können wir mal so ein paar konkrete Beispiele beschreiben, wie so ein Gerät in der Industrie zum Einsatz kommt. Du hast eben schon ein paar Felder genannt. Wir haben Pharma gehört, wir haben Chemie gehört, wir haben Krebsforschung und solche Sachen gehört, Medizin. Gib mal so ein konkretes Beispiel, aus dem auch klar wird, dass man einige Dinge ohne diese Technologie gar nicht bewerkstelligen könnte, die heutzutage nicht möglich wären, wo wir an unsere Grenzen stoßen würden, wenn die Technologie gar nicht verfügbar wäre. Vielleicht gibt es da ein paar gute Beispiele.
Ja, ich fange vielleicht mal an. Also ein Bereich ist auf jeden Fall der Energiesektor, wo wir eben im Bereich Kernfusion eben schauen, Um einen Kernfusionsreaktor zu bauen, muss ich sehr reine Materialien verwenden. Und da ist es dann wichtig, auf dem Massenspektrometer diese Reinheit der eingesetzten Materialien zu überprüfen und zu validieren, sodass es dann zu einer kontrollierten, sicheren Kernfusion in einem solchen Reaktor kommt. Und ein anderes Beispiel ist die Lebensmittelindustrie. Da geht es eben darum auch, dass man Lebensmittel von ihrer Herkunft und ihrer Reinheit mit dem Massenspektrometer überprüft, ob es Honig ist, dass eben dieser Honig auch wirklich Naturhonig und kein synthetischer Honig ist, dass der Rotwein dann tatsächlich aus Bordeaux und aus einer bestimmten Lage kommt und nicht.
Und kein Glykol enthält.
Und kein Glykol enthält, völlig richtig. Das sind Themen, die ich dann mit Massenspektrometer validieren und überprüfen kann. Ja, aber auch, wir sind in Zeiten von Olympia und die WADA ist in vieler Munde und all diese Dopingkontrollen sind natürlich dann auch basierend auf Massenspektrometer, okay. Um eben nachweisen zu können, dass es dort eben illegale Mittel dann zum Einsatz gekommen sind.
Vor allem auch, wenn es um unbekannte Substanzen geht, neue Substanzen, ne? Da muss man einen Schritt weitergehen sozusagen und nicht nur nach dem Raster fahren, sondern tatsächlich ins Detail gehen wahrscheinlich.
Völlig richtig.
Ja. Also die ich als Neuling in der Industrie tue ich mich wirklich schwer, mich zu begrenzen, weil es ist, ich finde es unfassbar, was man alles machen kann. Mhm. Also vielleicht noch zwei, drei weitere Beispiele. Thema Opioid-Crisis in USA. Massenspektrometrie, meistens mit DART kombiniert, also schnelle Analysen von Opioiden, von Drogen bei Tests, da spielen wir eine Rolle als Unternehmen. Das andere Riesenthema, zum Beispiel Antibiotikaresistenz und die Feststellung von Keimen, Viren, Pilzen in Kliniken, in Laboren mit MALDI-Technologie, MALDI Biotyper, wo mehrere tausend Viren und Pilze und Bakterien in einer Bibliothek letztlich gespeichert sind und man die sehr schnell feststellen kann und dann auch bei der Diagnose und der Therapie helfen kann, bis zum Thema Krebsforschung, personalisierte Medizin und Diagnostik, Pharmaunternehmen zu helfen, mit ihrer R&D erfolgreicher zu sein, denn heute sind 80% der Neuentwicklungen scheitern, da geht also viel Geld durch einen Schornstein und die Massenspektrometrie kann eben dabei helfen, in der Proteomforschung die richtigen Kandidaten zu identifizieren für ein neues Medikament. Wie gesagt, Boris, es ist schwierig zu sagen, das ist das eine Thema und deswegen ist das Ganze auch so begeisternd, weil die Möglichkeiten sind endlos.
Ja. Ohne da jetzt zu technisch zu werden, könnt ihr nochmal beschreiben, was genau im Hintergrund passiert, wenn dieses Gerät tätig wird? Erstmal, wie sieht's aus? Ist es ein Gerät, das typischerweise eine bestimmte Form hat, bestimmte Größen, kleine Größe? Was kommt da rein? Was muss ich irgendeine Substanz auflösen? Zum Verständnis für die Zuhörenden. Was passiert und was ist so einfach besprochen der Prozess, der da im Hintergrund abläuft? Was passiert dort?
Also grundsätzlich ist immer die erste Voraussetzung, dass ich die Substanz, die ich untersuche, dann in einen flüssigen, gasförmigen Zustand versetze, um sie dann letztendlich aufzuteilen und zu ionisieren, dass ich also entsprechende elektrische Ladung auf die Teile in der Substanz generiere. Und das passiert traditionell über ein Sektormagnetfeld, wo ich einen ganz großen, starken Magneten habe, der dann diese aufgeladenen Teilchen über eine Flugbahn dann ablenkt. Und die schweren Teilchen, die fliegen langsamer oder weiter außen, die leichten Ionen und Bestandteile fliegen dann eben ein bisschen schneller und sind früher am Ziel, wo ich sie dann erfasse und messe. Ich habe immer eine Quelle, in der ich meine Ionen dann aussende und an einer anderen Stelle am Ziel wieder detektiere und dann messen kann. Und da gibt es neben den Magnetsensorfeldern gibt es dann eben auch die Time-to-Fly-Technologie, die im Hause Bruker dann entsprechend stark vertreten ist. Also die Flugzeit über eine Länge, die man nicht über eine Kurve. Dann gibt es aber auch, und das ist gerade ein spannendes Thema hier in Bremen bei uns bei Thermo Fisher, die sogenannte Orbitrap-Technologie. Das muss man sich wie eine große Zentrifuge oder eine sehr kleine Zentrifuge vorstellen, die nur wenige Zentimeter groß ist, in denen die Ionen dann eben um einen Kern sich sortieren und dann gemessen werden nach der Position und damit eben eine sehr kompakte Bauweise eines Massenspektrometers realisiert werden kann. Von der Größe muss man sich das wie einen großen Kasten vorstellen, so ein Massenspektrometer, das kann die Größe eines Kühlschranks haben oder eines Gefrierschranks von zu Hause, aber wird zunehmend auch kompakter, sodass man es letztendlich irgendwann auch in der Größe einer Mikrowelle unterbringen wird.
Also kleine mobile Tests irgendwann. Ja.
Genau, und da gibt es ganz spannende Entwicklungen.
Wie lange dauert so ein Prozess? Dauert so eine Analyse Minuten, Tage?
Naja, also das Ziel ist, eine Messung sehr schnell durchzuführen, nicht? Und dass Tausende von Messungen innerhalb weniger Stunden auch umgesetzt werden können. Also da ist das Ziel, immer schneller zu messen und das mit einer sehr hohen Auflösung, weil die Bestandteile dann immer kleiner sind und man feiner messen möchte. Und hängt so ein bisschen von dem Messprozess an. Das kann wenige Minuten sein, wenn das Gerät voreingestellt ist, aber auch einige Stunden dauern, bis man dann einen Messprozess abschließt.
Das ist eigentlich auch so ein bisschen das wirtschaftliche Thema, genau was du ansprichst, Boris. Wie können wir uns verstehen als Unternehmen, die eine Box verschicken, ein Instrument, wie du sagst, Rainer, Größe Kühlschrank oder auch kleiner, zu Unternehmen, die den Wissenschaftlern und den anderen Unternehmen helfen, das Ganze als eine Lösung zu betrachten. Also wir haben eine Probe, Honig oder auch Blut oder Urin oder was auch immer. Ja. Am Ende soll ein Ergebnis rauskommen. Das Unternehmen, der Forscher, dem ist es ja relativ egal, wie das funktioniert. Das heißt, Pruka und Thermo arbeiten eben auch daran, das immer schneller und immer genauer zu machen, bis zu einer DART-Technologie, wo wir nicht mehr von Minuten sprechen, sondern von Sekunden in der Analyse. Und auch am Ende ein großes Thema ist natürlich letztlich Datenanalyse, AI, Software, dass die Forscher was damit anfangen können, mit diesem hochkomplexen Ergebnis, den sogenannten Spektren, die ja dann am Ende rauskommen. Mhm. Probe rein, Spektrum raus, was sagt mir das Ganze jetzt? Ja. Habe ich das richtige Produkt vorne? Ist es eine Droge? Ist es Mikroplastik? Ist es Klimagas? Das ist ja das, was er verstehen muss dann, der Forscher am Ende.
Ja, jetzt habt ihr eben beschrieben, dass es ein recht stark wachsender Markt ist, aufgrund der Tatsache, dass es immer neue Felder gibt, wo diese Technologie zur Anwendung kommt. Hat das denn zur Folge, dass dieser Innovationsdruck auch noch entsprechend hoch ist? Mit anderen Worten, wie viel Zeit und Aufwand steckt ihr in neuen Innovationen, um euch von dem Wettbewerb abzuheben? Oder ist der Markt sozusagen in so einem Wachstum, wo jeder mit dem Wachstum zufrieden ist und der Markt unter sich aufgeteilt wird? Also ich möchte gerne diese Dynamik verstehen. Wie sehr muss man kämpfen, um die nächsten Marktanteile zu bekommen, um tatsächlich die neuen Anwendungsfelder zu eröffnen, oder fallen die sozusagen in den Schoß? Also das sind die beiden Extreme.
Ja, nee, also es fällt einem natürlich nichts in den Schoß, nicht? Aber ich glaube, es geht hier in der ersten Linie gar nicht darum, jetzt den Wettbewerb zu verdrängen oder Marktanteile zu ergattern, sondern es geht vielmehr darum, der Forschung und Wissenschaft Werkzeuge an die Hand zu geben, um noch innovativer zu werden, neue Möglichkeiten zu schaffen. Und da kriegen wir so viele Anfragen und so viel Input auch von den Fraunhofer-Instituten und Max-Planck-Instituten der Welt, die dort an uns herantreten und jene oder welche Auflösungen oder Probleme haben, die sie gerne gelöst haben möchten. Und also da geht es sehr stark Innovation, die getrieben wird, um auch dann den Anforderungen des Marktes gerecht zu werden. Und dadurch eröffnen sich dann wieder neue Märkte. Und wie gesagt, ob es die Kernfusion ist oder ob es dann eben selbst auch in der Raumfahrt gibt es Themen dort auch, Massenspektrometrie mit auf die Reise dann in den Weltall zu geben, um dort auch in Stationen im Weltall Versuche durchführen zu können und die Massenspektrometrie auch dort anzuwenden, was wieder neue Möglichkeiten öffnet. Also wir sehen viel Innovation, was von unseren Kunden an uns herangetragen wird, wo Bedarfe bestehen, und wir versuchen, diese Lösungen dann zur Verfügung zu stellen.
Gibt es auch Initiativen oder Bestrebungen, über die Unternehmensgrenzen hinweg Innovationen zu betreiben, gemeinsam Dinge zu erarbeiten, oder ist da wieder so, ist das ein Wettbewerb, wo jeder mehr oder weniger auf seine eigenen Innovationen erstmal schaut und da versucht,
wenn ich das vergleiche mit auch anderen Industrien, also was Rainer sagt, es geht hier ganz stark darum, insgesamt den Kuchen groß zu machen und der Wissenschaft zu helfen, neue Lösungen zu finden. Und dieser Sektor, diese Industrie ist extrem innovationsgetrieben. Also wenn ich mir anschaue, der Anteil des Invests in der sogenannten P&L in R&D, ja, liegt hier locker mal, bei Bruker locker mal bei 11%.
Das im Vergleich zu Kellogg's oder in der Lebensmittelbranche?
Die ist auch innovativ in anderen Bereichen, weil es da hochkompetitiv ist. Also in der Lebensmittelbranche Branche in Deutschland zu überleben, ist an sich schon eine Kunst.
Anderer Druck.
Ist auch innovativ, aber anders innovativ. Aber es ist tatsächlich bei Booker und Thermo so, was du sagst, macht man das zusammen? Natürlich. Ja, also die Anzahl der Kollaborationen, die unsere beiden Unternehmen haben mit nahezu allen Universitäten dieser Welt, von dem MPI bis Harvard, da sind sie alle dabei. Und da arbeitet man gemeinsam an neuen Lösungen. Aber auch dieses Thema Startup-Förderung, Venture-Kapital, also was gerade weltweit passiert an kleinen Biotech-Startups, das ist unfassbar. Und da investieren beide Firmen stark rein, um zu lernen voneinander, aber auch natürlich, um kleine Unternehmen zu unterstützen, die heute, zwei Beispiele bei uns, Biognosis und Priomics, die sind eher kleine Unternehmen, paar Millionen Umsatz, aber wachsen extrem stark im Bereich Software oder Sample Preparation. Und da befruchtet man sich gegenseitig. Also ist ein Ökosystem, was miteinander entwickelt.
Vermutlich auch eine relativ kleine Welt. Man kennt sich. Vielleicht hat der eine schon mal da gearbeitet, dann da gearbeitet. Ist vermutlich auch ein sehr, sehr starker War of Talent. Es geht darum, die besten Wissenschaftler, die besten neuen Talente für sich zu gewinnen. Rainer?
Ja, absolut. Also, aber da findet auch gerade hier in Bremen dann auch ein Austausch statt, aber auch in den USA, wo beide Unternehmen entsprechend stark vertreten sind, dass eben Kollegen von uns zu Booker gehen oder Booker-Kollegen zu uns kommen, und das ist so. Aber die Nachwuchsentwicklung und das Akquirieren von Wissenschaftlern und Forschern ist sehr wichtig, und deswegen arbeiten wir mit den Universitäten auch zusammen und haben gemeinsame Projekte und haben Postdoc-Assignments, wo wir junge Wissenschaftler auch an die Unternehmen binden und somit die Pipeline auch sicherstellen. Aber das geht natürlich über attraktive Angebote und Perspektiven und Möglichkeiten, die man diesen jungen Menschen dann auch im Unternehmen bieten kann.
Also ich bin ja auch selber sozusagen bei Booker in diesen Recruiting-Prozess erst vor 3 Jahren reingegangen, und War for Talent ist gefühlt auch vor allem in einem Bereich, der nicht wissenschaftlich ist. Denn mein Gefühl ist, gerade Thermo und Booker, die Wissenschaftler, da haben wir nicht so ein großes Problem, gute Leute anzuziehen. Das ist Booker ein Name, Thermo natürlich auch. Aber zum Beispiel in anderen Funktionen sind diese Marken jetzt nicht so bekannt, wie jetzt, ich habe Kellogg's schon ein paar Mal genannt, oder Jacobs oder auch Pringles, mit denen ich früher zu tun hatte. Deswegen ist das sicherlich auch ein Thema, sich ganzheitlicher auch zu verstehen und zu positionieren, sodass die Leute sagen, wow, nicht nur als PhD in Physik ist das eine tolle Industrie, sondern auch als, keine Ahnung, Kaufmann, Jurist, Vertriebler. Ja. Das ist sicherlich ein Thema, aber nicht nur für uns als B2B-Company. Ich glaube, viele Hochtechnologieunternehmen sind nicht so bekannt wie andere.
Ja, wir sprechen jetzt viel über Management und über Wissenschaftler und so weiter, aber ihr macht ja völlig Herstellung hier in Bremen. Das heißt, ihr braucht auch hochqualifizierte Fachkräfte, die in der Produktion arbeiten. Auch nicht einfach, diese Qualifikation zu finden, oder? Ist das schon relativ speziell, oder könnt ihr auch jemand aus dem Mercedes-Werk bei euch einstellen, ohne Probleme?
Doch, das ist also auch möglich. Also wir bilden auch selber aus, dass wir eben auch im Bereich Elektronik, Mechatronik dann Mitarbeiter ausbilden, aber auch im kaufmännischen Bereich. Und das wird darüber qualifizierte Mitarbeiter entwickeln. Aber es ist schon so, dass man da eben als Facharbeiter mit einem entsprechenden Hintergrund auch sehr schnell seinen Weg im Unternehmen finden kann und da Möglichkeiten gibt, ob es auch in der Logistik ist und in der Lagerwirtschaft. Das Spektrum ist sehr breit, und insofern findet sich da immer ein Platz für engagierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und die Wertschöpfungskette ist tatsächlich nicht so tief bei uns im Haus. Da wird dann auch viel durch die Zulieferindustrie, dann auch hier in Bremen, da ist sicherlich die Firma Vacutec eine, mit der wir sehr eng zusammenarbeiten, die einen Großteil der mechanischen Komponenten für uns fertigt und zuliefert. Einer, der dann auch sehr spezielle technische Anforderungen und Möglichkeiten hat, die wir woanders in der Welt teilweise nicht finden. Und ja, so haben wir da ein Spektrum an Berufsfeldern und Tätigkeiten in der Industrie, die wir abbilden und dafür eben dann auch die Mitarbeiter da finden.
Ja, du hast ja gerade angefangen zu beschreiben, wie dieses Ökosystem tatsächlich aussieht, was sich hier in Bremen über Jahre und Jahrzehnte angesiedelt hat. Markus, dir noch was anzufügen? Wer gehört noch so zu diesem Ökosystem, wo du sagen würdest, das ist so die Community, die sozusagen das Ganze hier am Leben hält?
Für mich ist die Community ja auch immer der Kunde. Also wenn man mal anfängt von dem Design der Produkte, Zusammenarbeit mit den Universitäten, die Lieferkette ist natürlich sehr komplex. Wir machen Elektronikkomponenten, die wir auch in Deutschland sourcen, aber auch weltweit. Dann bis zum nächsten Schritt, wenn das Produkt dann mal beim Kunden ist, das Vorbereiten des Samples, der Probe, Analyse, Softwareentwickler. Wir haben vor ein paar Jahren eine Software-Company in Bremen gekauft. Es war ein Spin-off von der Uni, die jetzt einige Entwickler für uns und die Software verbessern. Bis zur Logistik. Das Ökosystem ist riesig geworden, aber in Bremen sicherlich der Fokus letztlich auf die Produktion in den beiden Werken. Was ja auch für Bremen eine schöne Sache ist, noch eine eigene Produktion zu halten und in sie zu investieren, ist ja sicherlich nicht mehr die Norm.
Ja. Ja, jetzt darfst du eben natürlich nicht auf den Lorbeeren ausruhen. Lass uns gerne darüber sprechen, was denn eigentlich passieren muss, damit dieses Ökosystem auch in Zukunft hier florieren kann. Gibt es sicherlich Herausforderungen. Was würdet ihr euch wünschen, wenn ihr einen Zauberstab hättet, wie es in Zukunft hier mit diesem Standort, mit dem Ökosystem, mit diesem Technologiestandort Bremen in die Zukunft gehen sollte?
Vielleicht noch mal kurz auf, was Markus gesagt hat, zu ergänzen. Also das Ökosystem ist auch sehr bunt. Also wir haben ein sehr multikulturelles Spektrum an Mitarbeitern, also aus über 35 verschiedenen Nationen.
Zeichnet Bremen auch ein bisschen aus, ne?
Die bei uns am Hause sind. Und das ist genau auch ein Aspekt, den wir brauchen, um weiter attraktiv für Bewerber und Bewerberinnen zu sein, ist vielfältig zu sein. Und dass wir eine offene Kultur bewahren. Also ich würde mir an der Stelle noch ein bisschen mehr Innovationskraft gerade im technischen Bereich an den Bremer Universitäten wünschen. Es gibt da Kooperationen, aber wir finden sie gerade bei den technischen Fächern nicht in der Form, wie wir das an anderen Hochschulstandorten finden. Das wäre auf jeden Fall ein Wunsch, um die Kooperation da noch intensivieren zu können und mehr gemeinsame Projekte machen zu können. Und ja, ansonsten von der Kundenstruktur haben wir viel Potenzial. Nicht, ob es im Bereich der Lebensmittelforschung ist, wo wir in Niedersachsen das Deutsche Institut für Lebensmitteltechnologie haben, wo wir das Alfred-Wegener-Institut haben, mit dem wir Bremerhaven, gerade was Klimaforschung anbelangt, eng zusammenarbeiten. Da gibt es tolle Sparring-Partner in der Industrie, um innovativ zu sein. Auf der Forschungsseite könnte es stärker werden.
Ja, um da anzufügen, also Exzellenz ganz oben ist natürlich super wichtig, aber wenn man was Bremen ins Stammbuch schreiben mag, dann ist es natürlich eine längere Liste. Und da würde ich auch ganz unten anfangen. Für uns natürlich als wissenschaftsgetriebene Unternehmen, macht eure Hausaufgaben in der Bildung. Macht eure Hausaufgaben in der besseren Integration, in der schnelleren Integration. Das sind diverse Themen, aber auch letztlich Plattformen schaffen, Awareness schaffen. Also Herr Bovenschulte war zu Besuch, als wir das Werk eröffnet haben und hat uns ins Stammbuch auch geschrieben, sprecht mehr darüber, tolles Unternehmen, was wir tun. Da muss der Austausch enger werden. Also als ich damals bei Kellogg's war, da hat man ja auch schon so ein bisschen mitbekommen, Bremen ist keine von der Politik getrieben ein Umfeld, wo man mit offenen Armen der Industrie entgegentrat. Ich glaube, das ist bei der Hochtechnologie anders. Also ich nehme auch, dass das anders war, Politik gegenüber zum Beispiel OHB, anderen Großunternehmen. Von daher ist das eine Chance, auch für die Massenspektrometrie da einen Schulterschluss zu üben, Plattformen zu schaffen. Wie können wir, was du sagst, das Ökosystem stärken, Verbindung schaffen, Kleinunternehmen, Biotech. Vor vielen Jahren habe ich noch SciChem beraten als Anwalt. Kleines Unternehmen, was heute Lieferant ist von Bruker. Also da gibt es Optionen und dann muss man sich mal zusammensetzen und überlegen, was ist die Plattform, die wir zusammen hier bauen können.
Genau, Markus hat Plattform angesprochen und das ist also durchaus ein Thema, wo wir auch in der Vergangenheit schon mal eine Initiative gestartet hatten, eigentlich auch ein Cluster zu schaffen der Massenspektrometrie in Bremen. Und da ist es leider daran gescheitert, dass es eine Moderation gibt, nicht? Dass entweder eben über die Wirtschaftsförderung oder über den Senat jemand da ist, der das in die Hand nimmt, weil es kann schlechterdings einer von uns beiden machen, weil dann ist das gleich eine industrielle Initiative eines einzelnen Anbieters. Das soll es aber nicht sein, sondern es soll vielmehr eine Initiative der gesamten Industrie sein, wo man sich austauscht zwischen den Forschungsinstituten auf der Kundenseite, die ich vorhin erwähnt hatte, bis zu den Hochschuleinrichtungen, Bildungseinrichtungen, Zulieferindustrie, Logistikanbietern und den Herstellern. Und da haben wir hier in Bremen tatsächlich eine Möglichkeit, ein Cluster aufzubauen, was weltweit seinesgleichen sucht. Weil in der Form gibt es vielleicht noch ein bisschen was Ähnliches in Manchester oder in Boston an der Ostküste, aber das war es dann auch weltweit.
Okay, das ist nochmal interessant zu erwähnen. Ne? Also das ist jetzt nicht so, als wenn dieser Standort beziehungsweise das, was wir hier aufgebaut haben, irgendwie nochmal in 30 oder 40 oder 50 weiteren Standorten in der Welt so der Fall ist. Ne? Ist also kannst du an einer Hand abzählen sozusagen.
Ja. Ganz genau. Und das ist etwas, was wir auch bei Herrn Bovenschulte schon mal platziert hatten und uns freuen würden, wenn wir das nochmal aufgegriffen sehen und da ein solches Cluster für Bremen, für die Massenspektrometrie aufzubauen, um auch für die Zukunft noch mehr Innovation und Wirtschaftskraft zu generieren.
Aber Rainer, ich weiß, dass dieser Podcast von den richtigen Leuten gehört wird. Vielleicht wird werden deine Vorschläge
ja
gehört.
Ja, würde mich freuen. Bin jederzeit ansprechbar dafür.
Hervorragend. Vielleicht abschließend noch so ein bisschen eine Prognose oder einen Blick in die Zukunft. Was glaubt ihr, was in den kommenden Jahren so große Durchbrüche, große Meilensteine sind, auf die ihr euch freut, auf die ihr hinzuarbeitet? Was glaubt ihr, was in den kommenden Jahren so die Branche nochmal richtig weiter bewegt? Rainer, mit dir vielleicht angefangen.
Ja, Proteomics wurde schon angesprochen von Markus, also definitiv ein hochspannendes Feld, wo wir glauben.
Heißt nochmal konkret Proteine?
Genau, Proteine als Indikatoren für Krankheitsfrüherkennung. Mhm. Denn es gibt damit die Möglichkeit, eine Krebserkrankung.
Krebs, Alzheimer, so die ganzen.
Genau. Schon sehr frühzeitig zu erkennen, auch aufgrund gewisser genetischer Vordispositionen, dann aufgrund doch geringer Substanzen im Körper, bevor es zum Ausbruch der Krankheit gekommen ist, diese zu diagnostizieren und festzustellen, dass dieser Patient dann eben eine entsprechende Entwicklung nehmen wird hin zu dieser Krebserkrankung und dass man dann schon sehr früh mit Therapien dann den Ausbruch oder eben den Umfang der Krebserkrankung reduziert kann. Also hochspannendes Thema, da passiert eine ganze Menge im Augenblick. Da glaube ich, wird die Massenspektrometrie einen wesentlichen Beitrag leisten können.
Ja, vielleicht noch zwei Aspekte hinzuzufügen, wenn man als ehemaliger Outsider da so drauf schaut. Was faszinierend ist, sind auch zwei Dinge. Es werden unfassbare Mengen an Daten kreiert in dieser Industrie, ohne dass das noch durchdrungen ist, was wir alles damit vielleicht erreichen könnten. Also ich gebe mal ein Beispiel. 180 Millionen Messungen von Viren und Bakterien auf einem MALDI-Biotyper, ohne dass wir das vernetzen und analysieren können bislang, weil die Instrumente stehen beim Kunden. Aber da gibt es natürlich schon Gedanken, stellt euch mal vor, wir würden verstehen, was wo in Echtzeit gerade gemessen wird und könnten Pandemien vorhersagen. Wir können Verläufe, Bremer Klinik hatte da ja auch Probleme, von Infektionen in einem Krankenhaus in Echtzeit vorhersagen und warnen, Achtung, pass auf, da musst du besser putzen. Das ist das eine. Und dann insgesamt, glaube ich, stehen wir so ein bisschen vor der Demokratisierung der Massenspektrometrie. Die Instrumente werden genauer, schneller, kleiner. Wo sind wir vielleicht in 10 Jahren? Geht das noch mehr in die Breite? Kann vielleicht irgendwann jeder auf seinem Handy Dinge analysieren? Also da bin ich nicht der Wissenschaftler, aber da sehe ich so gewisse Trends, Größe, Schnelligkeit, dass wir, glaube ich, vor einer goldenen Zukunft stehen.
Genau, und dabei wird die künstliche Intelligenz sicherlich auch einen wesentlichen Faktor beisteuern können, dass man eben diese Vielzahl und Vielfalt der Daten auswerten kann, schneller auswerten kann und Trends erkennen kann, zu denen wir heute nicht in der Lage sind. Und das findet sich dann in den Softwarelösungen der Zukunft wieder. Und das ist auch nochmal eine hohe Dynamik.
Mhm. Wahrscheinlich werden die Durchbrüche weniger in der Hardware, aber mehr in der Software, in der drüberliegenden KI wahrscheinlich in der Zukunft stattfinden. Obwohl wahrscheinlich selbst bei der Hardware das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht ist.
Nee, auch wie gesagt, da geht es um kleiner, kompakter und in der Lage zu sein, auch noch hochauflösender und schneller Messungen durchführen zu können.
Super. Rainer, Markus, vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch und viel Erfolg für die Zukunft.
Danke, Boris.
Danke, Boris.
So, das war der Go Global Bremen Business Talks Podcast zum Thema Massenspektrometrie mit Rainer Bröhring von Thermo Fisher und Markus Dreißigacker von Bruker. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Denkt dran, den Go Global Podcast zu abonnieren, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. Für heute sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgendreher.